Wir haben eine Frage. Ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich zur Ringvorlesung, zur vorletzten Talk. Und bin sehr, sehr dankbar, dass Sie den Lobby gewinnen konnten für diesen Auftritt. Sie haben eine Wahl am Anfang dieser Lecture zu entscheiden. Sie dürfen wählen, ob Sie diesen Vortrag lieber in Englisch, Holländisch oder Deutsch machen.
Nein, nein.
Wer ist
Holländisch? Nein. Nein.
Und der Rest ist für Deutsch. Dann würde ich sagen, vielen Dank für diese Freiheit. Ich habe diese Wahl gewählt. Das macht auch schon klar, dass Gerhard Lobig offen wie international unterwegs ist. Denn sonst wäre es absolut unmöglich, so spontan zwischen Sprachen anbieten zu können. Während er da herumfummelt, wenn ich einfach mal die wesentlichen Informationen von mir gebe und dann verschlungen und das Wort übergeben. Also Gerhard Lobig ist, man darf es immer nicht sagen, aber es ist trotzdem, ist er jetzt so, ist er einer der international renommiertesten Medienwissenschaftler und Weltaktivisten. Letzteres macht ihn fast zu einem einsamen Helden der Medienwissenschaftler. Wer von uns oder von ihm ist schon ein kompetenter Netzaktivist? Eine kompetente Netzaktivistin fast keiner. Das führt dazu, dass hier eine Kompetenz auch in Sachen Netz der Kultur und Medien mitgegeben ist, die, glaube ich, auch seinesgleichen sucht. Und dafür sind die auch heute zahlreich erschienen. Noch einige ganz kurze Daten aber zu seiner Vita. Er studierte nicht Netzwerkkultur und auch die Medienwissenschaft, sondern Politikwissenschaften, und zwar an der Universität Amsterdam, hat aber promoviert an der Universität Melbourne mit einer Arbeit, die viele von Ihnen auch schon kennen dürfen, Dynamik der kritischen Internetkultur, 2002. Dieses englische Werk ist dann erschienen auf Deutsch, 2008 im Transkriptverlag und dann nochmal auf Deutsch erschienen. Zero Comments heißt das. Elemente einer kritischen Internetkultur, und das ist wirklich extrem zu empfehlen. Das ist eigentlich auch so ein Lieblingswerk der Masterstudenten, und die Bachelor sind auch scharf darauf. Das lohnt sich wirklich zu lesen, das ist ein Grundlagenwerk. Und ich werde jetzt einfach ein paar Sachen sagen, und schon von den Titeln her können Sie erleben, worauf er seine Spezialität legt oder wo er die hat. Da ist man noch zum Werdegang 2003 nach diversen Forschungsaufenthalten. Ein Unis in Queensland in Brisbane erhielt 2004 den Ruf, als Forschungsprofessor an die Hogeschool von Amsterdam, wie man diese sieht, wo er interaktive Medien unterrichtet. Und seit 2006 lehrt er außerdem, was sehr ehrenwert ist, weil er immer die Besten der Besten auszeichnet, auch als Professor an der European Graduate School in Saas-Fee in der Schweiz. Das ist der Renommierschuppen für die internationale Kollegen, kann man sagen. Und außerdem ist er auch nach einer Universität Amsterdam zuständig für die Lehre neuen Medien. 2004 hat er das Medientheoretische Institute of Network Cultures in Amsterdam gegründet. Das kommt sozusagen der Teil netzwerkaktivistischen Sorten, das sich der Kultur der virtuellen Netzwerke als sozialen Phänomen widmet. Und ich schätze mal, nach dem Titel des heutigen Aufsatzes zu deuten, würde das ähnliches heute Abend auch werden. Er hat nach der Methode der teilnehmenden Beobachtung diese sozusagen Netzwerkkultur dort sozusagen geschrieben, und das ist auch eine Art von theoretischer Spezialität von Lobing, dass er aus der Praxis heraus theoretisiert und Theorie beschreibt. Viele Projekte zur Netzkultur hat er initiiert, darunter jetzt auch nur die wichtigsten, das Medienkunstmagazin Mediamatic. Das ist insofern auch interessant, weil Medienkunst, wie Lobing selber in einigen Jahren durchbuchstabiert hat, ein ganz merkwürdiges Hybridwesen ist zwischen Kunst, Medien und Kulturphänomen. Und Mediamatic kümmert sich um die authentische, autonome Ästhetik von Medienkunst. Dann Fiberculture, das ein australisches Forum zu der Internetkultur ist, was er 2001 gegründet hat. Und die Kampagne für unabhängige Medien in Südosteuropa, Press Now heißt das, die im Zuge der Jugoslawien-Krise entstanden ist. Also auch da ist die politische Intervention eine der Aufgaben, die verfolgt, und auch daran eine der wenigen. Zu lesen ist über ihn außerdem seit 2010 an der Aktion Quit Facebook Day, das ist für die Facebook-Süchtigen unter Ihnen interessant, teilgenommen hat und hat seinen Facebook-Account also gelöscht. Die Argumente dafür finden Sie in seinen diversen Büchern. Jetzt stelle ich Ihnen einfach nur mal ganz kurz die Titel, wie gesagt, vor von Büchern und zwei, drei Aufsätze, und dann höre ich auch. Also die Bücher, die wichtig sind, sind Dark Fiber, auf den Spuren an der kritischen Internetkultur, das habe ich schon erwähnt, erschienen Massachusetts MIT Press 2002. Dann Uncanny Networks, dieses Unheimliche im System, ebenfalls 2002 erschienen. Dann ein drittes Buch heißt My First Recession, 2003. Und The Principle of Not Working, Amsterdam University Press, 2005. Und Tactical Media, The Second Decade in Brasilien, erschienen 2005. Tactical Media ist einer seiner Keynotes, seiner Key-Schlüsselbegriffe wie sie auch in allen Büchern dann durchdeklinieren kann. Ich möchte noch drei Aussätze erwähnen, die mal heute wichtig sind und zentral, die viel diskutiert sind und werden. In Lettre, in diesem internationalen Lettre-Magazin, erschienen sind digitale Nihilisten. Das ist auch ein Aspekt, ein Chapter in dem letzten Buch. Digitale Nihilisten, die Globosphäre, den Medien-Mainstream unterminiert, 2006. Dann Kunst der neuen Medien, jenseits cool aufs Tun, ein neues Materialbewusstsein entwickeln, von 2006. Und dann Fragen oder Googeln, gegen Informationsüberflutung brauchen wir eine kreative Netzkultur, von 2008. Herr Lobing, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und ich bin
ja neugierig. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte über mein CV. Ja, es freut mich sehr, diesen Vortrag hier in Weimar zu halten über das Thema, was mich selbst sehr angeht, nämlich Kritik der sozialen Medien. Das ist, was mich derzeit sehr befasst. Und vorher möchte ich noch einen kleinen Überblick geben über die Projekte, die ich derzeit mache, wo man vielleicht auch einen kleinen Einblick bekommt in meine Methode, wenn es sowas überhaupt gibt. Dann möchte ich das Projekt Unlike Us vorstellen und die ganze Forschungsfragen, die damit verbunden sind. Am Ende möchte ich dann einen kleinen Text lesen, der noch nicht veröffentlicht ist. Der ist allerdings auf Englisch, weil der ist einfach noch nicht übersetzt. Er ist, und ich schreibe nun mal das meiste derzeit auf Englisch. Und das heißt What's Social in Social Media? Also das ist die Frage nach dem Begriff des Sozialen und warum gerade diesen Begriff derzeit in diesem Kontext auftaucht. Gut, 2004 bin ich aus Australien nach Amsterdam gezogen und habe da dieses Institut aufgemacht. Hatte die Möglichkeit, eine kleine Forschungsstelle aufzumachen. 8 Jahre später gibt's das nach wie vor. Wir sind nicht gewachsen, haben aber viel gemacht, viel machen können. Das Institut wir haben nur 2 Stellen, mich und 2 andere, und das teilen wir dann mit 3. Aber natürlich ist es so, dass wir sehr viel außerhalb machen. Wir bekommen nicht sehr viel Geld, wir können auch keine Forschungsgelder bekommen und so weiter, weil das ist eine Fachhochschule und das ist sehr praxisbezogen. Aber wir können sehr viel initiieren. Und ich gehe nochmal hier durch ein paar von den Projekten, die wir so gemacht haben. Diese Kritik der kreativen Industrie. Gerade in Holland ist das wichtig, weil sehr viel gekürzt wird im Kulturetat. Und jetzt eigentlich die Zeit der kreative Industrie eigentlich erst jetzt anbricht. Und man eigentlich das Ganze, was vorher geschehen ist, eigentlich jetzt richtig im Nachhinein lesen kann als sozusagen als politische Vorbereitung und ideologische Vorbereitungsphase. Also der richtige Schlacht um die kreative Industrie und wie Künstler und Designer im digitalen Zeitalter, im vernetzten Zeitalter ihr Geld verdienen werden, steht erst hier an. Und hier gab es auch die Proteste gegen ACTA und so weiter. Na gut, da kann man sagen, das hat mit Piratentum und mit Freiheit zu tun, aber ich lese das doch auch sehr, sehr auch unter diesem Gesichtspunkt, wo es um die Frage geht, wie können wir eigentlich die finanziellen Ressourcen, die es gibt, umverteilen und wer hat eigentlich das Sagen über die digitale Wirtschaft. Na, also in dem Sinne, für mich ist das Projekt vielleicht ein bisschen historisch, 2007, 2008 etwa, aber es hat damals sehr zu tun mit prekären Arbeitsbedingungen, mit Free Labor und so weiter. Na, ich glaube, dass in die nächste Runde wird es sehr viel mehr Leute angehen. Das gilt eigentlich auch für dieses Projekt, wo wir gemeinsam mit Leuten in Wien und in Bangalore und viele andere Orte an arbeiten. Das ist nämlich die Frage des Suchens und ja, der Wissensproduktion eigentlich. Ne? Das ist natürlich Society of the Query, dabei geht es um Google, aber vielleicht muss man ein bisschen auch noch darüber hinausgehen. Es geht ja, das sieht man bei sozialen Medien auch, es ist sehr einfach, das zu reduzieren auf Facebook- und Twitter-Kritik. So ist es eigentlich beim Suchen auch, aber Suchen ist eigentlich ja so eine selbstverständliche Form geworden, eine Praxis geworden, die wir alle täglich machen und die sich jetzt auch verlagert auf Smartphones und Mobilphones. Das ist nicht nur begrenzt auf Computer im engen Sinne. Wir fangen jetzt wieder an mit diesem Projekt. Das haben wir 2009 und 2010 gemacht und jetzt machen wir wieder eine neue Phase davon. Dieses Projekt haben wir eigentlich gerade abgeschlossen oder vielleicht auch noch nicht, das ist noch nicht so klar. Das haben wir mit einem Partner gemacht in Bangalore. Das war das erste Mal, dass ich Geld aus Indien bekommen habe, um zu forschen. Das ist schon sehr, sehr zeitgemäß irgendwie. Ja, und dieses Projekt ist wahnsinnig gelungen und ist irgendwie nach wie vor vielversprechend. Wir wissen nicht so richtig, wo es hingeht. Aber wir haben eine intensive erste Phase gemacht, wo wir sehr viele Leute weltweit zusammengebracht haben, die kritische Wikipedia-Forschung machen. Das passiert hier auch in Deutschland. Wir haben drei große Tagungen gemacht, einen in Amsterdam, einen in Bangalore und einen in Leipzig, in der Bibliothek dort. Ja, und gerade jetzt gibt es wieder eine Tagung im Moment, ich glaube in Berlin, auch über Wikipedia-Forschung. Ja, ich kann darüber einen ganzen Vortrag geben. Ich finde es super spannend. Ich glaube, dass die Uni und das Studenten sowieso müssen sich einfach massiv mit Wikipedia, finde ich, auseinandersetzen. Das lohnt sich. Es ist wirklich ein Projekt, was auch relativ offen ist eigentlich für Leute, die auch von draußen kommen und vielleicht andere Hintergründe haben. Natürlich ist es ein bisschen geekisch nach wie vor, aber das muss es eigentlich nicht mehr sein. Wikipedia wird von allen benutzt. Und ist eine extrem wichtige Wissensquelle. Und ich finde, dass wir noch immer in der ersten Anfangsphase sind von Wikipedia-Forschung. Sehr geprägt von Sozialwissenschaften, sehr geprägt von Statistiken. Und vor allem die Künstler, die Gestalter, die Geisteswissenschaftler sind wirklich gefragt. Und wir haben mit diesem Projekt versucht, eben diese, wenn man das so nennen darf, diese zweite Wikipedia-Forschungsphase einzuleiten, indem es, ja, und natürlich, es gibt eine Fundamentalkritik auch auf Wikipedia, ihre Interface, ne? Das ist dramatisch, nach wie vor, das ist 10 Jahre alt, da hat sich nichts getan, leider, aber wir glauben, dass wirklich, na gut, man kann damit sehr, sehr viel machen und dieses Projekt hat auch eben gezeigt, dass man damit in postkoloniale Richtung gehen kann, man kann die Gestaltung da mit einbeziehen und so weiter und so fort. Ja? Übrigens, bei all diesen Projekten Publikationen liegen vor, die kann man auch downloaden als PDF. Man kann sie aber auch bei uns bestellen und dann kriegt man sie zu Hause zugeschickt. Also die gibt es alles auch auf Papier und die kriegt man dann umsonst zugeschickt. Das hier ist das meist erfolgreiche Projekt, was wir seit 2006 machen. Und das neunte Mal, dass eine große internationale Tagung gemacht wird, wird im Februar sein in Lüneburg. Also das erste Mal, dass Video Vortex nach Deutschland kommt. Das Projekt, wie man sieht, befasst sich mit Politik und Ästhetik von Online-Video. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass sehr viele im Bereich Film und Fernsehen sich damit befassen. Aber nicht nur. Natürlich gibt es auch Leute, die, sagen wir mal, aus dem technischen Bereich kommen, aus dem Internetbereich. Es gibt eine jährliche Tagung in New York, mit der wir in Verbindung stehen, von Leuten, die auch tatsächlich Code schreiben und neue Codexes für Online-Video weiterentwickeln. Es gibt natürlich auch viele Künstler, die mittlerweile Projekte machen mit Online-Video. Ja, also ja auch einen ganzen Vortrag oder mehr sogar, aber gut, lasst es sein. Das nächste, womit wir eigentlich schon früh angefangen sind, aber erst spät entdeckt haben, dass wir mit involviert sind. Das ist die ganze Frage von Digital Publishing. Readers, Tablets, iPads und digitale Veröffentlichungsformate. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon publizieren in EPUB oder mit EPUB etwas zu tun haben. Wir haben jetzt zwei Tagungen gemacht, wo wir uns nur mit der Frage befasst haben, wie gestaltet man eigentlich für EPUB? Ne? Ich weiß nicht, wie viel von euch hat schon mit EPUB gearbeitet hier? Niemand?
Eins.
Ah, gut, okay. Hey, Avantgarde. Aber ich weiß, ab nächsten Jahr wird es 10 sein und das Jahr danach werden alle, ja, mit EPUB arbeiten, ja, oder HTML5. Ja, ja, das sind die neuen Standards, die auf uns zukommen. Und es ist da extrem wichtig, dass die neue Generation von Gestaltern sich damit intensiv auseinandersetzt. Was soll ich noch dazu sagen? Wir haben selbst eine eigene Reihe. Also wir haben eine eigene Reihe, die heißt Theory on Demand, TOD. Und damit versuchen wir einfach, das, was sozusagen sehr praxisbezogen Veröffentlichung, mit dem man dann eben experimentieren kann. Und mit dieser Ausgaben, ja, dann sieht man schon, die kommen dann in 6 verschiedene Formate raus. Und da kann man schon ein bisschen spüren, was man so damit machen kann. Na, also nicht nur PDF und EPUB, HTML5, sondern auch Script-D und so weiter. Ne? Das wächst schnell und da tut sich also viel. Wir machen da es ist eine Zusammenarbeit auch mit Florian Kramer und der Piet Schweit Institut in Rotterdam, die auch so wie euch sich mit gleichen Sachen sowie grafische Gestaltung befassen. Gut, ich werde also über diese Projekte nicht reden. Ich bin hier gekommen, um euch etwas zu erzählen über das Projekt, was wir vor einem Jahr etwa angefangen haben. Und das heißt Unlike Us. Understanding Social Media Monopolies and Their Alternatives. Also da kann man sehen, dass die Agenda eigentlich, ja, also hier sieht man den Poster, es gab zwei große Treffen und ein paar kleine auch schon, Workshops und so weiter. Auch einen in Berlin, noch in April und so weiter. Also da tut sich im Moment sehr viel, vor allem auch mit kleineren Tagungen und Leute, die einfach zusammenkommen und sich damit befassen. Hier sieht man eigentlich so die neuen Richtungen, in denen wir glauben, dass dieses Projekt gehen könnte. Was wir machen bei solchen Projekten, ist, dass wir das gestalten als dezentrales Forschungsnetz, woran sich sehr viele unterschiedliche Leute dann beteiligen. Das sind Programmierer, das sind, sagen wir mal, Leute aus dem Bereich Medientheorie, das sind Leute, die sich mit Gestaltung befassen, Künstler und so weiter. Ja? Und die bringen wir zusammen und wenn sie ein Interesse daran haben und wenn sie dann, bleiben sie in Kontakt übers Netz, über Foren, Mailinglists, über Facebook und so weiter. Ja? Und dann entwickeln wir gemeinsam nicht nur Tagungen und Veröffentlichungen, sondern versuchen wir natürlich auch Drittmittel für richtige Forschungsgelder irgendwie auf Dauer zu bekommen. Aber zuerst müssen die Fragen natürlich richtig entwickelt werden. Weil man kann sagen, na gut, was ist das eigentlich? Ne? Was sind soziale Medien sowieso? Womit befasst sich die Forschung derzeit? Was gefällt uns daran und was gefällt uns daran nicht? Was sind die richtigen Fragen? Was, sagen wir mal, fundamentale Kritik angeht und, sagen wir mal, utopischer Dimension. Ja? Bei den Projekten, die wir machen, versuchen wir immer beide, sagen wir mal kurz gefasst, Utopie und Kritik zusammen zu bringen. Das sieht man auch hier. Also Understanding the Monopolies and their Alternatives. Es geht um beide. Es geht nicht nur darum, nur Facebook zu kritisieren, sondern es geht vor allem darum, uns mit der Frage zu befassen, was gefällt uns daran nicht, wie soll das anders aussehen und wie wollen wir eigentlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich kommunizieren, wenn alle Internet haben, wenn alle sich intensiv mit sozialen Medien befassen, davon muss man eigentlich schon ausgehen, ja, unter welchen Bedingungen wollen wir eigentlich miteinander kommunizieren, aber auch zusammenarbeiten, natürlich, ja, weil bei den sozialen Medien geht es um viel. Ne? Es geht natürlich um die beiden Seiten, die da irgendwie zusammenkommen. Ne? Das Formale, das Zusammenarbeiten, das Organisieren, das Treffen, das Diskutieren, ne? Und das Informale. Ja? Also der Freundeskreis oder die engen Verwandten oder wie auch immer. Was auch immer das Soziale sein mag. Das kann ja diesen Studentenkreis sein. Ich weiß nicht, sind alle hier auf Facebook und machen? Habt ihr einen eigenen Facebook-Group hier in Weimar? Nee, ist noch nicht angekommen. Facebook noch nicht angekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nicht wahr.
Hm? Nicht mehr.
Und nicht mehr. Ja, gut, okay, nicht mehr. Das verstehe ich. Darum geht es ja hier. Na gut, also hier sieht man etwa das, was wir analysiert haben, so was die Schwerpunkte sein könnten. Die Schwerpunkte liegen im Bereich Ästhetik, liegen im Bereich natürlich Privacy, das kann gar nicht anders sein. Was Künstler damit machen, was Aktivisten damit machen, ne? Sprich Arab Spring und was damit eigentlich schon ja, in der großen Welt damit gemacht wird. Gut, ich habe die Bücher wurden schon genannt. In dem letzten Buch, der gerade rausgekommen ist, Networks Without a Cause, habe ich, das heißt auch, der Untertitel ist da A Critique of Social Media. Da habe ich schon in einigen Kapiteln meine eigene Theorie und meinen Beitrag dazu, sagen wir mal, vorgestellt. Ja, und das Buch kommt in wenigen Monaten auf, die Übersetzung ist fertig, kommt also auf Deutsch raus im August bei Transcript Verlag, ist schon rausgekommen auf Englisch und Italienisch. Ja, und in dem Buch schreibe ich natürlich auch über die zentrale Ideologie von sozialen Medien. Ich befasse mich in einem Aufsatz mit der Frage von Information Overload und die Frage, dass er vor allem in der Mainstream Press vor allem darüber geschrieben wird. Ja, und das hat es natürlich in Deutschland auch gegeben. Denk an Playback, das Buch von Schirmacher und die ganze Debatte in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vor einiger Zeit. Ein Aufsatz habe ich geschrieben, was damit auch in Verbindung steht, über die Frage über Facebook und Anonymität. Ja, und die Frage, warum Mark Zuckerberg sich immer wieder gegen Anonymität wehrt. Und ich versuche da zu erklären, was die wirtschaftlichen Motive eigentlich davon sind, dass diese, sagen wir mal, Cyberkultur der 90er Jahre, in dem man eigentlich immer versucht hat, jemand anderes zu sein, und zu benachteiligen, dass das Virtuelle die Fähigkeit ist oder die Möglichkeit ist, aus dem eigenen Selbst zu treten und jemand anderes zu werden. Eine zweite Identität, a second self, so hieß auch das Buch damals, zu gestalten. Das hat natürlich auch geführt zu Computerspiele und Online-Umgebungen, wo es wirklich auch um die Erforschung dieses andere virtuelle Selbst ging. Na, und ich beschreibe in diesem Kapitel, was eigentlich in den letzten 10 Jahren passiert ist, dass wir davon komplett weggekommen sind. Und der 11. September hat damit zu tun, aber auch die Möglichkeit, die Firmen wie Facebook gesehen haben, sich zu positionieren in diesem Markt von ID-Providers. Ja? Facebook versucht, dass man auch bei euch auf der Uni zuerst einloggt bei Facebook und erst dann in die Bibliothek geht. Ja? Das ist schon der Fall bei einigen wirtschaftlichen Zeitschriften, ne? Wo man also nur mit einem Facebook-ID reinkommt, ja, im Ernst. Der Markt ist besonders groß. Und Facebook versucht da wirklich sich zu positionieren, auch in Richtung von, naja, vielleicht nicht nationalen Staaten, aber doch in Richtung von, sagen wir mal, lokale Gemeinden und auf viele Ebenen von Internetkultur, wo man eigentlich zuerst eine ID benötigt, um irgendwo reinzukommen. Und eigentlich ist das ja überall, nicht? Überall muss man zuerst einloggen und erst dann kommt man rein oder erst dann kann man etwas kaufen, erst dann kann man etwas suchen und so weiter. Ja? Und dieser Markt ist besonders groß und Facebook sieht da sehr viele Möglichkeiten. Und das hat große Konsequenzen für Privatsphäre und auch für die Möglichkeit oder das Recht, das wir vielleicht irgendwann mal hatten, eine anonyme oder eine andere Person zu sein oder eine andere Identität aufzumachen. Und ja, also ich habe das hier genannt, the crisis of the multiple self. Das ist etwas, was man wirklich auf längere Sicht sieht. Ja, und ja, sonst, was da auch noch wichtig ist, vielleicht, das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr theoretisches, abstrakt, ein Essay geschrieben über Comment Cultures. Das ist Cordelia Wiesmann gewidmet und ihre Arbeit, die sie gemacht hat über Kommentar. Ich habe darüber mit ihr damals noch ausführlich korrespondiert und ich habe sehr viel Übereinkünfte gesehen. Ich habe in diesem Essay versucht, diese zeitgenössische Kommentarkultur sozusagen des Internets und ihre Arbeit, die sie da gemacht haben, zusammenzubringen. Ja, die anderen Kapitel sprechen sind ein bisschen so Online-Video, wie man sieht, und dann natürlich ein Abschluss über WikiLeaks, worüber ich auch nicht mehr sagen möchte, ein Aufsatz über Stand der Dinge in der Netzkritik und so weiter. Ja, kommen wir also jetzt zu dem Thema selbst. Facebook. Facebook ist natürlich eigentlich erst in den letzten Jahren richtig groß geworden. Vergiss nicht, Facebook ist das größte hier in Europa. Viele denken bei Facebook an Amerika, aber das stimmt nicht. Ja? Facebook, die größte Anzahl von Benutzern ist in Europa. Ne? Und erst dann, an zweiter Stelle, kommt mittlerweile Nordamerika. Und es ist sogar so, dass in Nordamerika das relativ flach ist oder, ja, sagen Leute, sogar ein bisschen runtergeht. Also die Benutzung von Facebook in Amerika vielleicht ab. Und es ist vor allem Europa, wo nach wie vor sehr viel Potenzial gibt. Gut, es gibt natürlich auch viele Teile der Welt, wo Facebook überhaupt nicht präsent ist und dominiert. Ja, und das ist vor allem in Asien. Und das ist bemerkenswert, weil natürlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten natürlich die große Mehrzahl der Internetbenutzer in Asien sein bin. Also da ist wirklich noch die Frage, wird Facebook da eine bedeutende Stelle bekommen, ja oder nein? Und im Moment ist es eigentlich eher nicht so. Das heißt, dass wenn man das ein bisschen so sieht, dass Facebook doch, wenn man es ein bisschen beschränkter sehen will, doch eine sehr, sagen wir mal, nordamerikanisch-europäische Angelegenheit ist. Ja? Also die Welt, die Global Hegemony, ja? Das ist also die Frage, ob das wirklich hinhaut. Das hier ist, ich fand es lustig, weil das ist der Film, ne? Ich weiß nicht, haben viele den Film gesehen? Wer hat den Film, Facebook-Film gesehen? Ja, viele, ne? Ja, also die mit. Ja. Ich finde es lustig, weil dieser Film, man kann sagen, das ist die Rache von Hollywood, da versucht Hollywood wirklich diese Leute schwarz zu machen und versucht wirklich auch diese alte Dotcom Traumas, die da verarbeitet werden und ausgespielt werden, nochmal nochmal hochzukochen und auszubreiten in eine schöne Geschichte. Ja, schön, was ich an dem Film finde, ist, dass er das gezeigt wird, dass von Anfang an diese ganze Debatte über Privacy wirklich auch bei den ersten Benutzern eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das heißt, dass in dem Ursprungsmythos von Facebook schon die ganzen Themen, mit denen Facebook später zu tun hat, schon alle vorhanden sind. Und auch das ganze Drama natürlich, wem gehört Facebook, Betrug, finde ich da auch ist sehr, sehr interessant, weil natürlich jetzt demnächst Facebook wird vor Gericht kommen, wie ihr weißt, der IPO ist vielleicht nicht geplatzt, aber es sind sehr, sehr viele Leute sind betrogen worden. In die ersten paar Stunden von den IPO sind sehr, sehr mysteriös gewesen, sagen wir mal so. Ich habe ein paar Geschichten darüber, lange Analysen darüber gelesen in Wall Street Journal und ja, da kann man schon sehen, dass dass noch sehr, sehr viel kommen wird und an Entdeckungen und Rekonstruktionen, was in den ersten Stunden da genau passiert ist. Ja. Diese ganze Machenschaften, die eigentlich in dem Film ziemlich gut dargestellt werden da nochmal wiederholt. Aber dann geht es in dem Moment natürlich um 100 Milliarden Dollar. Nicht? Ja, und das ist, und deswegen kann man schon wieder einen Film erwarten, ja, der, sagen wir mal, diese Geschichte von diesen ersten Stunden von Facebooks IPO rekonstruieren werden. Und der Film wird ziemlich ähnlich sein, schätze ich mal, wie dieser. Ja, also Facebook ist immer verbunden mit dieser Drama von Privatsphäre und Verletzung der Privatsphäre. Immer wieder, systematisch. Man kann sagen, ja gut, so ist nicht gemeint, aber natürlich, es ist ihr Wirtschaftsmodell, dass diese Daten verkauft werden. Und ja, ich finde es eigentlich spannend zu sehen, dass eigentlich über die Jahre, die 8 Jahre, dass es jetzt läuft, dass es ja, immer wieder diese ja, Wiederholungen gibt. Diese kleinen Dramen, die darüber... Und so viele Leute befassen sich damit. Es gibt so viele Kampagnen, so viele Geschichten, Leute, die sich organisiert haben, die was dagegen gemacht haben, Journalisten, die darüber geschrieben haben. Ne? Das es ist wirklich fast schon so viel, dass ich eigentlich demnächst auch ein Buch erwarte, was sich nur damit befasst. Ne? Weil diese Geschichte ist eigentlich, da gibt es auch schon so viele, sagen wir mal, Leute, die sich zusammengetan haben, die gesagt haben, ja, das geht so nicht weiter, wir müssen was machen. Ja, hier hat man zum Beispiel Openbook, ich weiß nicht, Leute, die Facebook benutzen, ob die das mal reingeschaut haben und gesehen haben, was über sie bekannt ist und was man über sie schon alles im Netz finden kann. Das ist ein Tool, wo man also selbst ein bisschen rausfinden kann, ja, was über einen bekannt ist. Ja, gut, mach einfach. Es gibt Sites wie dieser Social Network Awareness Community. Es gibt Leute, die wirklich diese Kampagnen wieder zusammentragen und das verfolgen. Ein heißes Thema ist natürlich nach wie vor Fotos auf Facebook, ne? Wenn man sieht, wie weit die verbreitet sind und was mit eure Fotos passiert. Also das ist ein Thema für sich. Hier sieht man zum Beispiel Leute, die versuchen irgendwie was zu machen mit Openbook. Das ist schon sehr interessant, was dabei rauskommt. Hier diese fand ich ein sehr, sehr frühen Beispiel von, sagen wir mal, Facebook-Hass. Es gibt sehr viele Leute, die sich damit befassen und die wirklich, die dann versuchen, irgendwie was auf die Beine zu stellen. We hate Zuckerberg with passion. We only have real friends and we date only real people. Das ist auch immer wieder die Frage, die hochkommt in den Diskussionen. Wer ist eigentlich ein Freund? We believe one friend in life is better than 1000 friends in Facebook. Na gut, das bezieht sich dann vielleicht auch auf die ganze Wirtschaft, die es jetzt schon gibt. Man kann tatsächlich 1000 Facebook-Freunde kaufen. Die haben einen Preis und die kann man einfach kaufen. Und dann, ja, gut, dann, wenn man ein Produkt hat, dann hat man schon einen guten Anfang. We love people and hate Facebook. Hier natürlich, wenn man das ein bisschen verfolgt und sammelt, das ist auch ein Thema, was immer wieder zurückkommt, Facebook Cheating. Ja? Die Leute, die ihre Ehe sozusagen verloren haben an Facebook. Und diese Website sammelt eben diese Geschichten. Davon gibt es viele und ja, gut. Man kann sich locker etwas dabei vorstellen, ja, worum es da geht. Es gibt natürlich auch ein bisschen mehr technisch natürlich Möglichkeiten, derzeit sich dagegen zu wappnen und Share-Me-Not ist natürlich ganz wichtig dabei. Es gibt mittlerweile wirklich gute Plugins, Firefox-Plugins, aber auch für andere Browser, die versuchen diese ganze Tracing-Wirtschaft zu verhindern, aber auch darzustellen, damit man erstmal als Benutzer sich bewusst wird, was da eigentlich passiert. Ich habe einen installiert und ich muss sagen, ja, ich schaue es mir immer an, jede Webseite, die ich besuche, da sehe ich dann immer eine Liste, manchmal ist es 5, manchmal 10 Webseiten, ja, die einen verfolgen, versuchen Cookies zu installieren, was auch immer. Ja, ich finde das gut, dass man das wenigstens weiß. Diese Website macht dann einen Schritt weiter und das ist die weltweite Bewegung von Leuten, die innerhalb, sagen wir mal, von Facebook versuchen, sich dagegen zu wehren. Facebook Resistance Group heißen die. Kann man besuchen und also hier steht der URL. Ich finde es interessant, was sie machen, vor allem, weil sie innerhalb von Facebook operieren. Ja? Gut, es gibt natürlich, wie gesagt, auch völlig andere Netze. Renren ist das chinesische Facebook. Davon hört man hin und wieder mal etwas. Aber klar gibt es da ähnliche Probleme, vor allem weil es doch sehr, sehr nah an Facebook ist. Nur spielt sich das Ganze innerhalb der chinesischen Firewalls ab hat natürlich ein entsprechendes Wachstumspotenzial auch. Ich weiß nicht, wie viele Leute im Moment Rennen besuchen, aber es sind, glaube ich, 200 oder 300 Millionen derzeit. Ne? Also das ist eine recht erhebliche Zahl. Sehr viele kommen auf mich zu und wollen über den Dislike-Button diskutieren. Es gibt immer wieder Es gibt, ich habe festgestellt, es gibt drei Wellen sogar in der Debatte und in der, ne, über Dislike-Button. Das ist interessant. Also letztes Jahr war die dritte Welle und das war der letzte ernsthafte Versuch. Da kann man sehen, da haben über drei Millionen Leute versucht, Facebook zu beeinflussen mit einer großen Kampagne, die Dislike-Button einzuführen. Und wie wir wissen, sind sie gescheitert. Ja? Es gibt keinen Dislike-Button. Das ist ein Thema in, ja, an und für sich natürlich, dass man nur etwas mögen kann. Und ja, und wenn man Kritik hat, muss man das mögen, um dann etwas, vielleicht etwas zu sagen und so weiter. Ne? Und es gibt auch Leute, die jetzt versuchen, diese sozusagen Like-Economy zu studieren. Ja, das ist, sind schon sehr interessante Unterschiede zu dem alten, sagen wir, Internet. Der alte Internet, könnte man sagen, war eine Link-Economy und jetzt sind wir also im Zeitalter der Like-Economy. Und diese sind völlig unterschiedlich, was das Wirtschaftsmodell angeht, aber klar auch, was Benutzerkultur angeht. Also das ist schon extrem wichtig auf längere Sicht, ein bisschen zu verstehen, wo das Ganze hingeht. Also diese ganze Frage von Like, Dislike, Like Economy halten wir innerhalb von dieser Anleihgasse-Geschichte für extrem wichtig. Gut, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich zu verabschieden, zu sagen, mir reicht's, ich habe nichts mehr zu sagen zu meinen Freunden, ich grüße sie alle und ich gehe woanders hin. Ich werd was anderes machen, entweder ich mache was anderes mit meinem Leben oder mit meinem Internet oder wie auch immer. Aber vorher kann man allerdings noch etwas machen und sehr, sehr wenige von euch wissen wahrscheinlich, dass es das gibt. Und das ist eben dieses Programm Give Me My Data. Das kann man benutzen und dann bekommt man alles, was man jemals mal eingegeben hat in Facebook. Und es ist schon sehr praktisch, das heißt alle Freunde, alle Debatten, alle Empfehlungen, alles, was man da geschrieben hat, kriegt man einfach nach einer Weile in einen Textfile zugeschickt. Ne? Und das ist schon sehr, 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 sehr praktisch, weil natürlich auf lange Sicht wird diese Frage schon sehr wichtig sein. Ne? Das ist die Frage, das heißt Data Portability. Ne? Kann man zum Beispiel seinen Freunden mitnehmen zu einem anderen Plattform. Das wird auf lange Sicht wird das schon strategisch wichtig sein. Im Moment ist es besonders schwierig oder geht gar nicht. Aber darüber ist schon mehrfach gesprochen worden, auch von Entwicklern und so weiter. Und wenn diese Exodus-Bewegung jemals eine kritische Masse erreicht, ne, schätze ich mal, wird das über solche Sachen gehen. Nämlich so wie man seine E-Mails auch mitnehmen kann von einem Programm zu einem anderen, so wie man seine Links in den Browser, ne, die URLs, mitnehmen kann von den einen Browser zu den anderen, so muss das eigentlich auch sein mit den sozialen Medien. Ja. Und darüber kann man schon einiges finden, was da so geht hier. Dieses Programm versucht schon, das auch für mehrere Plattformen gleichzeitig zu machen. ja, wo man also seine Tweets exportieren kann und so weiter. Ja, das ist schon ja, vielleicht noch nicht so bekannt, aber ja, hier gibt es eine andere Version davon, Declutter Your Facebook Profile. Ja, das ist eine Variante davon. Also, dass man die Sache einfach in eigene Hand nimmt. Ja gut, und dann ist es also Zeit, sich zu verabschieden. Dann geht es um Seppuku oder sagen wir mal auch hier um diese Sache. Man kann es selbst machen, es ist ein bisschen kompliziert manchmal, aber man kann auch einfach ein Softwareprogramm beauftragen, das für dich zu machen. Man muss nicht vergessen, wenn man es richtig macht, dauert es. Ja? Man kann nicht einfach sagen, na gut, ich verabschiede mich von Facebook, ich klicke hier, Exit, goodbye, das war's. Nein, überhaupt nicht. Man muss die ganze Sache Schritt für Schritt löschen. Nicht? Und das dauert. Und deswegen gibt es derzeit Programme, die einem dabei helfen. Und das dauert eben manchmal ein, zwei Stunden. Und man muss das also richtig Schritt für Schritt machen. Man kann es nicht halb machen. Das weiß man bei Facebook. Facebook behält alle Daten. Auch wenn man schon längst raus ist. Und wenn man einmal wieder klickt und einmal sich bekannt macht, ist man wieder voll drin. Und fragt man sich, hey, aber ich war doch weg. Wie kann das sein? Sehr viele haben diese Erfahrung schon gemacht. Das heißt, man muss es richtig machen oder sein lassen. Ja? Man kann das nicht halb machen. Das geht leider nicht. Gut, man kann sagen, gut, wir fordern von Facebook, dass das anders gemacht wird. Das kann sein. Ja, weil es kann sein, dass in der Zukunft vor allem Brüssel sagen wird, gut, das muss anders gemacht werden. Auch diese Sache von Data Portability, schätze ich mal, wird ein wichtiges Thema sein in den Verhandlungen mit Brüssel. Aber wie man weiß, die Verhandlungen mit Microsoft sind gerade abgeschlossen. Sie sind dabei, Google zu entdecken, also wann also für Brüssel Facebook dran ist, das wissen wir noch nicht. Ja, das geht alles ziemlich langsam. Gut, hier gibt es eine Variante, Account Killer. Da gibt es eine noch größere Auswahl, wo man sich selbst löschen kann. Und dann auf einmal ist man draußen. Und ja, gut, dann müssen wir mal darüber reden, was es eigentlich für Alternativen gibt. Und was man genau hier eigentlich versteht unter Alternative. Ja, weil das ist natürlich besonders fraglich. Es gibt besonders wenig, sagen wir mal, Projekte, die so wie Renren und einige andere in Asien einfach Facebook 1:1 kopiert haben und gesagt haben, gut, wir sind jetzt der chinesische Facebook. Ja? Gut, da, wenn wir über Alternativen reden, reden wir auch natürlich um grundsätzliche Fragen, was das Soziale im Internet eigentlich auf sich hat. Ja? Wie bezieht man sich zu Leuten? Warum? Wie versucht man das ja, vielleicht auch zu gestalten, sichtbar zu machen? Warum möchte man sich mit anderen unterhalten? Muss das ein Ziel haben? Ja, ist es zielorientiert? Und dann kommt man natürlich in die Richtung von Collaborative Software, von Zusammenarbeit, Groupware, wie das damals hieß. Ja, und dann gibt es natürlich die andere Schiene, und das ist die Schiene, die vielleicht eher weitergeht in die Richtung von E-Mail, Chat und andere Sachen, so wie zum Beispiel sieht man bei Skype oder in Smartphones und so weiter, wo es eigentlich um die Gestaltung oder die Organisation von informellen Austausch geht. Ja, ich zeige hier einfach ein paar von diesen Projekten. Nicht, weil ich die Projekte unbedingt interessant finde, aber weil ich die Ideen dahinter unterstütze oder interessant finde. Ne? Protect your privacy, move around without losing friends. Ne? Das ist Data Portability, wie ich schon gesagt habe. Support open standards. Ne? Das sind Sachen, die eigentlich ganz banal sind, aber in diesem Kontext überhaupt nicht banal sind. Und weil natürlich auch das ganze Wirtschaftsmodell von Facebook genau darauf basiert ist, dass Privacy natürlich verletzt wird, dass es eben keine Open Standards gibt. Ne? Das hier ist das meist bekannte Projekt. Nach wie vor unklar, sehr verwirrend im Moment, was Leute davon halten. Gibt es hier Leute auf Diaspora? Ja? Einige. Das sind schon vier. Das ist erheblich. Das meist bekannte Projekt. Gegründet von drei sehr jungen NYU-Studenten vor 2 Jahren. Gut, hier stehen auch die Sprüche sozusagen. Privacy aware, personally controlled, do it yourself, open source social network. Gut, die Frage bei Diaspora und bei sehr vielen von diesen Projekten ist, ob sie wirklich zentral sein sollten oder ob sie dezentral funktionieren sollten. Das heißt, so wie zum Beispiel bei den Blogs der Fall ist, bei WordPress, ja, wo man das selbst installiert und selbst dafür verantwortlich ist. Das ist die eine Möglichkeit, das ist die dezentrale Variante. Ja, und Diaspora und sehr viele, die ich hier zeige übrigens, wissen doch nicht so recht, wie es weitergeht mit diesen dezentralen Netzen. Im Hintergrund spielt da auch die Debatte der Rolle über die Zukunft von Peer-to-Peer-Networks. Wie geht das eigentlich weiter? Werden Leute wirklich massenhaft, das heißt Hunderte von Millionen Leute, wirklich auch technisch in der Lage sein, selbst ihre eigenen sozialen Netz zu verwalten? Ja? Ist das realistisch? Gut, die Frage ist nach wie vor unbeantwortet und darum geht es also in dieser Debatte. Es geht da auch um die Frage, hier Nosrub ist interessant, weil Nosrub zum Beispiel in ihrem Spruch sagt sie schon, Decentralized Social Network. Also die behaupten wirklich, dass es technisch, sozial möglich ist, das dezentral zu machen. Das heißt, sie entwickeln die Software, alle installieren die Software und führen das selbst in eigene Hand, in eigene Regie weiter. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das ist, was Diaspora macht und viele andere, ist doch dezentral durchzuführen. Hier sieht man zum Beispiel auch eine dezentrale Alternative für Twitter. Davon gibt es auch einige und davon gibt es auch eine große Debatte unter Blogger und Leute, die Twitter verfolgen. Kann man sich vorstellen, dass Twitter dezentral wird? Im Moment bekommt die Firma Twitter immer mehr Macht, vor allem was Nachrichten und Nachrichtenindustrie angeht. Das ist noch nicht so klar. Es ist uns noch nicht so klar, dass Twitter vielleicht der nächste New York Times sein wird. Aber sehr, sehr viel zeigt doch in die Richtung. Twitter wird das führende Medium für Journalismus und Real-Time-Nachrichtenerstattung sein. Ja. Also ist die Frage da, ist dann essentiell, soll diesen Twitter zentral sein und in der Hand sein von einer ganz kleinen Gruppe von Leuten, die das Sagen haben, oder sollen wir das als ein Protokoll verstehen, was dezentral funktioniert. Und auch da kann man sich vorstellen, dass die Konsequenzen von dieser Debatte, wie das ausgeht, wirklich, wirklich groß sind für die mittellange Sicht. Hier noch ein paar Beispiele. Crabgrass kommt aus der Rise-Up-Ecke. Das sind eher so die Leute von freier Software. Diese Software, die eigentlich eher aus der Aktivisten-Ecke kommt, legt einen großen Wert auf die Frage, wie Leute zusammenarbeiten. Sieht man auch hier, Lorea. Lorea ist vielleicht das meist erfolgreiche Projekt soweit. Kommt aus der spanischen Szene, aus Madrid vor allem, aber auch Barcelona und andere Städten, hat mittlerweile etwa zwischen 70 und 100.000 Benutzer im Moment. Ja, und da sieht man, die versuchen auch wirklich andere Begriffe zu benachtonen. Ja, sie sind vor allem secure. Das ist wichtig in der Privacy-Debatte natürlich. Ne? Und sie verstehen sich als Social Cybernetic System. Ja, das ist schon interessant. Das ist eine sehr, sehr generelle Beschreibung, wo es darum geht, dass das Soziale sozusagen unter klassischen cybernetischen Gesichtspunkten eigentlich gestaltet wird. Ja. Hier sieht man wieder ein anderer. Das kommt von Dimitri Kleiner aus Berlin, der Telekommunist. Auch das ist eigentlich ein Vorschlag. Was ich daran gut finde, ist, dass sehr viele diese Projekte sehr, sehr konzeptuell sind. Das sind eigentlich fast konzeptuelle Kunstwerke. Aber wichtig daran ist, dass sie versuchen, eben diese Kernbegriffe, die wir benutzen, zu radikalisieren, weiterzuführen, weiterzudenken. Und die Frage ist im Moment noch nicht, funktioniert das? Ja klar, ich meine, wenn man daran arbeitet, den Code schreibt und so weiter, ja, irgendwann wird das funktionieren. Ja? Das ist nicht so sehr die Frage. Die Frage ist vielmehr, mit welchen Ideen gehen wir eigentlich weiter? Und ja, hier sieht man dann noch ein paar dieser Timbal zum Beispiel sagt ganz klar, gut, wir sollten in dieser Debatte zum Beispiel, wir sollten diese Debatte politisch führen und eigentlich nicht technisch. Ja, technisch kann man sehr viel lösen. Also es ist mehr eine Frage, wie wir in der Gesellschaft eigentlich miteinander umgehen und kommunizieren möchten. Ja, werden wir das nach wie vor in diesen sehr, sehr großen, zentralisierten und kontrollierten privat-eigentümlich-System machen oder haben wir noch andere Ideen? Ich in diesen Kontext beziehe immer auch da, dabei die Frage, wie werden wir langfristig eigentlich ja, miteinander auch wirtschaftlich umgehen. Das heißt, die Frage, wie wir Copyright lösen, ja, die ganze Copyright-Frage lösen, ist vielleicht sowas wie Kickstarter eine, als Modell eine Lösung da. Und man sieht, dass auf lange Sicht sehr, sehr viele Leute die andere Architektur für die sozialen Medien verbinden mit der Frage einer nachhaltigen digitalen Wirtschaft. Die zwei Diskussionen sind für viele miteinander verbunden. Ja, Flutter ist interessant, vielleicht nicht um die Frage, ob es funktioniert oder nicht, aber auch wo es herkommt, sehr interessant, weil das sind die Leute von Pirate Bay in Schweden, die auch eingesehen haben, dass man ja, sehr wohl natürlich alles ja, kopieren kann, tauschen kann und so weiter, aber dass es auf lange Sicht Künstler überhaupt nichts bringt und dass wir diese Frage, wie Künstler und wie Produzenten wie euch, wie Leute, die Gestaltung machen, Leute, wie die programmieren und so weiter, wie werden die auf lange Sicht ein Einkommen haben? Und diese Frage ist ungelöst und wir können uns irgendwann nicht mehr erlauben, diese Frage einfach zu umgehen, ja, weil die Paradoxen in der Gesellschaft immer größer werden, wie ihr natürlich sehr gut weiß. Gut, es gibt andere. My favorite site receives monthly payment based on how often I visit. Ja, das ist ein anderes Prinzip. Hier gibt es Start Next, das ist eine deutsche Initiative. Ja. Hier können Künstler, Kreative, Erfinder ihre Projekte finanzieren. Das ist also ein Kickstarter-ähnlicher Projekt für Crowdfunding. Gut, und zusammen mit Ned Rossiter habe ich diese Entwicklungen eigentlich versucht zu theoretisieren unter dem allgemeinen Gesichtspunkt von Organized Networks. Ja, um zu verstehen, dass die nächste Stufe dieser Entwicklung nicht in die Richtung geht von einer Weiterentwicklung von Facebook und Twitter, wo es, sagen wir mal, klassisch gesagt darum geht, dass die Weak Links weiter exploriert werden, dass man also noch mehr Freunde bekommt, dass man die Netze, die man hat, noch weiter wächst. Wir glauben fest daran, dass in der nächsten Phase die Sache vielleicht nicht implodiert, sondern sich vielleicht konzentriert. Und zum Beispiel in der Konzentration geht es dann in die nächste Phase um die Frage, wie man zusammenarbeitet, wie man kleinere Gruppen bildet. Ja? Und nicht mehr darum, ich habe jetzt 1000 Freunde, wie bekomme ich 2000 Freunde oder so. Ne? Und natürlich ist es so, dass die klassische Dotcom-orientierte Internetwirtschaft nach wie vor auf diese Weaklink-Sache konzentriert ist. Ne? Aber man sieht schon, dass natürlich andere Fragen sich da anbahnen. Ja. Und da geht es eigentlich um diese Sachen. Es geht da auch natürlich um politische Fragen. Und darum bin ich so interessiert an WikiLeaks und an Anonymous und andere Projekte, ne? Aber auch an Projekte, die diese Frage stellen auf lange Sicht, wie wir die digitale Wirtschaft organisieren. Gut, ich wollte erstmal ja, hier enden und mich bei euch bedanken und vielleicht können wir dann Fragen beantworten. Danke sehr.